Ja, und es ist auch wieder schön, hier zu sein. Ich war jetzt 2 Wochen lang nicht, wie sagt man so schön, auf der Kanzel. Ich war auf einer anderen Kanzel. Ich war eine Woche in Israel, in Jerusalem. Da musste man ja letzte Woche sein. Sehr spannend. Ich sage noch 2, 3 Sätze dazu. Und ich möchte mit euch, wir haben hier schon schön adventlich geschmückt, hier unsere Präsentation, wenn wir schon keinen Weihnachtsbaum aufstellen dürfen. Ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, und zwar das Thema lautet: Er wurde arm, wir werden reich. Genau. Ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Spruch, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Ja, den hört man ja immer wieder so. Nun, tatsächlich hat das auch irgendwas. Nie ging es nämlich uns Deutschen so gut. Und da, ich habe das eigentlich nicht so gerne, wenn man sagt, die Deutschen oder die Flüchtlinge oder die Christen. Ja, das ist immer so pauschal. Aber allgemein betrachtet ist das halt eben schon so beim Thema Weihnachten. Es geht heute um das Thema Weihnachten, es geht heute um das Thema Jesus und um das Thema Geschenke. Und wenn wir über Geschenke und Weihnachten sprechen, dann könnte man das ja auch sagen: Er wurde arm, wir werden reich. Ja? Er wurde in einer Krippe geboren, einem ganz armseligen Stall, damit wir so eine schöne Krippe unter den Weihnachtsbaum stellen können, verbunden mit ganz vielen fetten Geschenken, ja? Dass wir reich sein dürfen. So könnte man das Thema vielleicht auch auslegen, aber das wäre ein bisschen fehlinterpretiert, obwohl, ich habe mal nachgeschaut, fast 100 Milliarden Euro werden in Deutschland im November und Dezember ausgegeben und umgerechnet pro Kopf 300 Euro an Weihnachtsgeschenken ausgegeben. Also pro Kopf, das ist schon richtig heftig, wenn man eine 5-köpfige Familie ist, ja, und das man multipliziert. Wobei, da gibt es natürlich einige, die schenken mehr und andere schenken weniger. Und manche Geschäfte erwirtschaften 1/4 ihres Jahresumsatzes in der Weihnachtszeit. Ich musste gestern auch ins Bräuninger Land gehen. Das liegt ja bei uns vor der Haustür. Und wie das halt eben so ist, man nimmt sich immer vor, man geht halt eben zu der Zeit nicht in so Shoppingzentren, aber das ist heftig. Nun, wenn man diesen Satz sieht oder wenn man sagt, er wurde arm, wir werden reich, was ist mit den armen Sudanesen zum Beispiel? Können die das auch sagen? Ja? Er wurde arm und wir werden immer ärmer. Also irgendwie stimmt das doch nicht, oder? Und trotzdem steht dieser Satz in der Bibel, und ich habe euch diesen Vers mal mitgebracht. Über diesen Vers möchte ich mit euch heute sprechen. Im 2. Korinther 8, Vers 9, da steht nämlich: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und dieser Vers ist echt der Hammer. Dieser Vers beinhaltet 3 Teile. Zum einen steht da, er war reich und wurde arm. Also ich rede von Jesus. Zum zweiten steht da, wir waren arm und werden reich. Und zum dritten könnte man sagen, in dem ersten Satz hier, wir sollten das kennen und dürfen das erleben. Und da möchte ich euch einfach mal mit reinnehmen in den nächsten Minuten. Der erste Punkt, er war reich und wurde arm. Da heißt es im Philipper 2, also auch mal ein bisschen so, viele von euch wissen das ja, kennen das ja, kommen jeden Sonntag in Gottesdienst, sind schon lange Christen, schon lange mit Jesus unterwegs, aber es ist einfach wichtig, uns das nochmal vor Augen zu halten, was das bedeutet. Er war reich und wurde arm. Und in Philipper 2, Vers 6 bis 8 steht Folgendes: Jesus, der in der Gestalt Gottes war, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das heißt, Jesus ist Gott, steht da. Ja? Er war Gott, er ist Gott. In dem ganzen Reichtum, also in der ganzen Ausformung, er ist Gott. Und er wurde Mensch und es war für ihn kein Raub. Das heißt, er hat es freiwillig abgelegt, diese Herrlichkeit, die er hatte, und wurde, dann heißt es im Vers 7, er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, immer wenn ich den Vers lese, das geht immer so eine Stufe tiefer. Ja? Erst ist er Gott, dann ist er Mensch, dann ist er Knecht, also ein Untermensch, dann erniedrigt er sich noch mehr und stirbt nicht nur, sondern geht ans Kreuz, das ist noch unterste Stufe, wird abgeschlachtet und stirbt. Und hast du schon mal das erlebt, wie das ist, wenn du unter deiner Würde behandelt wurdest? Oder hast du das mal freiwillig gemacht? Wie das ist? Ich meine, du kennst das vielleicht auch vom Job her. Ja? Du kommst irgendwo rein und musst, keine Ahnung, du bist angestellt als Verwaltungsleiter, musst die Toilette putzen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Normal habt ihr alle Putzfrauen, ist ja schon wieder erniedrigend, darf man jetzt sagen. Heute muss man ja sagen, Putzfrauen und Putzmänner. Aber hast du das schon mal erlebt? Und ich wurde erinnert, als wir damals, als die Gemeinde damals entstand, das war so im ersten Jahr drin, da war ich ja Hausmeister. Ich habe mir den Job freiwillig ausgesucht, ja. Und die Betonung liegt mehr auf Haus als auf Meister. Das ist eine schöne Bezeichnung. Es ist, hört sich nach Meister an, aber ist kein Meister. Auf jeden Fall hatten die im vierten Stock dann angerufen vom Büro und haben gesagt, die Toiletten sind verstopft. Also was machst du als Hausmeister? Du rufst die Firma Rohrteufel und so heißen die, ja. Und die kamen dann an und wir sind dann mit der Firma Rohrteufel unten in den Keller, in die Katakomben der Marienstraße 12 übrigens gegangen. Ja. Da hat nämlich alles angefangen und ich kann es immer noch nicht glauben, dass es eventuell mal aufhört dort. Auf alle Fälle sind wir da unten rein und das Hauptfallrohr war verstopft. Also schrauben wir das Rohr auf und als wir das aufmachen, kam der Druck von 4 Stockwerken da raus. Ja, ich weiß nicht, wer von euch Werner kennt oder so. So ist es. Auf jeden Fall diese ganze Gülle, die ergoss sich da in den Katakomben, teilweise auch über uns. Und wir mussten diese ganze Scheiße auch noch aufwischen, ja. Und du fragst dich, warum mache ich das überhaupt? Ich habe den Job freiwillig genommen. Ich habe mich zwar als Leichenwagenfahrer beworben, aber ich habe nichts gefunden. Aber als was bewerbst du dich sonst, wenn du Bibelschule hast und warst in der Mission? Ja? Auf alle Fälle ist mir das Beispiel wieder gekommen. Genau das hat Jesus gemacht. Jesus hat gesehen, dass dieses Rohr verstopft war, ja? Und die Gülle konnte niemand wegnehmen. Und nur Jesus ist in den untersten Keller gegangen und hat das Rohr geöffnet. Und die ganze Gülle hat sich über ihn ergossen, die ganzen Fäkalien der Welt. Ich habe letzte Woche Johannes 13 gelesen. Da wäscht er den Jüngern symbolisch die Füße. Und das ist so etwas. Ja? Jesus, das konnte kein anderer machen. Kein anderer war in der Lage. Ja? Bei uns da im vierten Stock, diese Leute, die sind noch zu blöd, eine Leuchtstoffröhre zu wechseln. Entschuldigung. Aber da muss noch der Hausmeister kommen, ja. Aber sie war nicht in der Lage, diese Schwämme wegzumachen. Und nur Jesus konnte das. Es kann kein Buddha, es kann kein Mohammed, es kann keine Angela Merkel. Ja? Nur Jesus. Gott wurde Mensch, um dieses Problem zu erledigen. Und das wird genau hier, kommt das zum Ausdruck, dass er sich selbst zu nichts gemacht hat, um diese Fäkalien der Welt wegzunehmen, um uns zu erlösen. Dass er reich war und um euretwillen arm wurde. Oder wie es in Römer 8, Vers 12 heißt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Und da sind wir dann auch schon bei den Geschenken. Das ist der zweite Punkt. Wir waren arm und werden reich. Das heißt hier im Vers, bitte nochmal zeigen, genau, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jetzt könnte man sagen, wir waren arm und werden reich, aber wir sind doch schon reich. Wir haben es ja eben einleitend gesagt. Wir sind reich. Und ich erinnere euch nochmal an die Predigt von letzter Woche, worauf wir stolz sein können. Ja, Tobi Werner hat darüber gesprochen. Und es gibt doch so viel, worauf wir stolz sein können. In Jerusalem wurde ich gefragt, woher kommst du? Sag ich aus Stuttgart. Kein Mensch kennt Stuttgart. Und dann zählst du auf. Mercedes-Benz, Porsche, Bosch. Oh, Stuttgart. Wow. Nein, doch. Ja. Plötzlich ist das bekannt. Ja, Stuttgart ist die Stadt. Da kommt die Technik her, da können wir stolz drauf sein. Wir können stolz sein, wir haben das ja auch gehört, sogar manchmal auf unseren VfB, wenn sie nicht gerade einen Elfer verschießen oder so. Aber hier steht, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ihr lieben Deutschleute, würdet, was ist das für eine Zeitform? Was ist das für eine Form? Konjunktiv. Konjunktiv, und das Konjunktiv drückt, bringt zum Ausdruck, wir sind es noch nicht. Wir sind nicht reich. Und ich knüpfe da nochmal an die Predigt an vom Tobi, das war sein Predigttext letzte Woche, und lasst es einfach nochmal auf euch wirken. 1. Korinther 1, Vers 28, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Jetzt nehmen wir nur mal den Paulus, ja, das ist ja der Autor dieser Verse. Er kam aus reichem Haus, er war römischer Staatsbürger, er hat eine Top-Ausbildung gehabt, hat ein bikulturelles Denken, er war anerkannt bei den Römern, also Leistung, er war durch und durch fromm, ja, ein Rabbi, ein angehender Priester, also auch religiös, Nummer eins bei den Juden, und im Blick auf die Griechen hatte er alle Weisheit der Welt. Also er hatte alles gehabt, was es gibt, aber innerlich war der Typ voll verbittert, voll von Hass und Leer. Und das kommt so richtig an die Oberfläche, als Jesus ihm begegnet und er fällt im wahrsten Sinn, Apostelgeschichte 9, von seinem hohen Ross runter. Und liegt völlig am Boden, ist blind, kann nichts mehr sehen und wimmert wie ein kleines Baby. Und das bleibt manchmal übrig. Was wir so vor uns sehen, die ganzen Glanz und Gloria und all diese Dinge, alles, was Menschen vorzuweisen haben. Und dahinter verbirgt sich oft ein kleines Kind, was um Hilfe schreit. Und das war bei Paulus der Fall gewesen. Hinter der reichen Fassade war er eine arme Socke gewesen. Und das ist leider häufig auch der Fall. Und diese Armut wird ausgefüllt durch ein wirklich neues reiches Leben. Und das erlebt er, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich möchte euch drei Dinge zeigen, was diesen Reichtum ausmacht. Und das sind wir auch eigentlich bei den Geschenken. Und der erste Punkt, der lautet, beschenkt durch ein neues Leben. Das ist das erste Geschenk, was Gott uns gibt. Und im Kolosser 3 schreibt genau dieser Paulus, von dem wir gerade gehört haben, ich dachte, es ist gut, einfach mal so das Wort Gottes auf sich wirken zu lassen. Beschenkt durch ein neues Leben. Da heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, er ist nämlich nicht im Tod geblieben, da geblieben, sondern er wurde auferweckt am dritten Tag, erlebt. Und nicht nur das, er wurde zurück, ich wollte gerade sagen gebeamt, er ging zurück zum Vater im Himmel und er sitzt zu Rechten des Vaters. Und wir haben die direkte Connections zu ihm durch den Heiligen Geist. Und das steht hier, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch oder dürft ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. All die Sorgen, all das Zeug, alles, was uns umgibt. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Also die kann uns gar nichts mehr antun. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Das heißt, beschenkt durch ein neues Leben, du hast ein neues Leben mit einer völlig neuen Perspektive. Und das ist wiederum der Punkt, um den es letzte Woche in der Predigt ging. Ja, du sitzt in diesem Flugzeug drin, so hat es Tobi gesagt, du sitzt in dem Flugzeug und du kannst relaxen, du kannst dich zurücklehnen, das Flugzeug bringt dich zum Ziel. Du hast auch eine andere Dimension, ja, du siehst ein Stück weit die Sache aus der Vogelperspektive, die großen Probleme erscheinen plötzlich kleiner und du hast diesen Blick auf Gott. Und das kannst du jederzeit in deinem Alltag, wo du bist, im Beruf, im Haushalt, mit der Familie, in irgendwelchen Situationen, du kannst kurz aussteigen aus deinem Sorgenkarussell und kannst diese Perspektive wieder zulegen, indem du auf Jesus schaust. Ich hatte es euch bereits gesagt, ich war vorletzte Woche bis letzten Sonntag eine Woche in Jerusalem gewesen. Das war echt eine ganz heiße Woche mit vielen Eindrücken. Wir hatten viele Interviews geführt und Vorträge gehabt von jüdischen, muslimischen und christlichen Leuten, Politiker. Wir waren in Sderot und Ashkelon, da wo die Raketen vom Gazastreifen öfters mal hinfliegen. Und weißt du, was mich am meisten beeindruckt hat in der ganzen Woche? An diesem Freitag, da findet ja immer das Freitagsgebet statt und die Muslime kommen dann beim Damaskustor raus und just zu dieser Zeit fuhren wir am Damaskustor vorbei und hatten dann so aus der ersten Reihe so gewisse Dinge sehen konnten, wo die Unruhen waren beim Freitagsgebet. Aber wisst ihr was, das hat mir weniger Angst gemacht, diese Situation. Mich hat eigentlich wütend gemacht, was ich da gesehen habe. Nämlich die ganze Presse, die da aufgebaut ist, das ist ein Wahnsinnsspektakel, das musst du vorstellen, das ist wie ein Theater. Ja? Du sitzt hier, unser Musical, du sitzt und guckst das Theater zu. Da sind ein paar Jungs, ein paar palästinensische Jugendliche, die schmeißen da mit Steinen und ärgern die Polizisten und die Polizei versucht zu deeskalieren oder das Militär, weil sie genau wissen, wenn wir irgendwas zu viel machen, da stehen über 50, mindestens 50 Pressefritzen mit Satellitenschüsseln und alles Mögliche und die stehen da und warten auf den Moment, wenn sie filmen können, wenn sie Bilder machen können. Ein Riesenspektakel. Und du denkst, das kann ja wohl nicht sein. Und dann guckst du dir abends CNN an und so weiter, ARD teilweise auch. Und was die aus dieser Geschichte machen, Wahnsinn. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, wir sind dann weiter, wir wollten nämlich eigentlich zum Schabbat-Auftakt zur Klagemauer, um mit den Juden dort an der Klagemauer zu beten. An diesem Samstag war außergewöhnlich viel los. Also gefühlte 1000 Juden, meist Orthodoxe, standen dort an der Klagemauer. Und ich ging dann zu der Klagemauer, ich habe mir extra auch so ein Käppi gekauft und bekam dann ein Gebetsbuch in die Hand gedrückt in Hebräisch-Englisch. Da waren verschiedene Psalmen drin. Und dann habe ich mich da hingestellt und noch mit diesen Eindrücken in mir drin, was ich vorhin erlebt habe, auch teilweise noch die Wut da drin. Und dann habe ich einfach angefangen zu beten mit den Juden, die dort um mich herum waren. Die beteten laut Hals und anfingen auch zu singen teilweise. Und dann habe ich das erlebt, was wir hier in diesen Versen sehen. Du bist mitten in einer Situation, die du nicht einordnen kannst, die dich hin und her treibt, die dich vielleicht auch wütend macht. Und du schaust auf zu Gott und du fängst an zu beten. Du betest diese Psalmen, du betest von diesem Jesus, der in deinem Herzen wohnt. Du sprichst den Namen Jesus aus und du erlebst, wie dir ein tiefer Frieden in dich hineinkommt. Und du hast eine Sache in dir drin, die kannst du kaum beschreiben. Und das war so eine Situation gewesen, als ich hier diesen Text gesehen habe oder auch diesen Punkt beschenkt durch ein neues Leben, ist mir das wieder so bewusst geworden. Ich spürte wieder neu, was es heißt. Da ist was Neues, da ist ein neues Leben, unwiderruflich in mir drin. Und egal, was um mich herum passiert, wie schlimm das auch ist, was mich bewegt, was mir begegnet. Ich schaue, wie es hier heißt. Ich richte meine Gedanken auf zum Himmel, zu Jesus, zu Gott und ich merke, dass ich dieser Welt gegenüber gestorben bin. Das heißt nicht, dass ich irgendwie von dieser Welt abgehoben bin, sondern das gibt mir neue Kraft, in der Situation weiterzugehen. Und das betrifft uns alle, das betrifft dich auch an deiner Arbeitsstelle. Da, wo du reingehst, die Familie, vielleicht gibt es jetzt wieder in der Weihnachtszeit schwierige Begegnungen, die du hast in deiner Familie, bei Familienfesten. Aber dass du wissen kannst, dieser Jesus ist in dir und er geht mit. Das neue Leben ist in dir. Du kannst dich immer wieder ausrichten auf ihn. Manchmal hilft mir das in so einer Situation, bei so Festlichkeiten und so weiter, einfach mal aufs Klo zu gehen. Das ist meistens der ruhigste Ort, den du haben kannst. Und einfach diese Gedanken dann wieder auszurichten auf Jesus und auf ihn zu schauen. Und weißt du was, niemand kann dich aus dieser Hand reißen, aus seiner Hand reißen. Du sitzt in dem Flugzeug, du bist safe. Und das ist der Glaube, den Friedrich Adolf Krummacher so beschreibt. Das ist eines meiner Lieblingslieder, wir haben es glaube ich noch nie gesungen. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe. Alles, Herr, bist du. Das ist so ein Hammer. Dieses Lied, der Stern ist übrigens nicht Daimler mit gemeint, ja? Das ist so der Hammer, dieses Lied. Das ist genau das, in der Situation drin, wo du drin bist. Der Krummacher, der hieß übrigens auch Krumm, nur fast Krumm hieß er. Es gibt wenige Leute, die Krumm heißen. Aber der hat so viel Schweres erlebt. Und in dem Schweren auf den Stern, auf Jesus zu schauen und von ihm alles zu erwarten. Das ist das neue Leben, beschenkt durch ein neues Leben. Das ist eigentlich das fetteste Geschenk, was es überhaupt gibt. Aber es gibt noch zwei andere Geschenke. Das zweite ist, beschenkt nicht nur durch ein neues Leben, sondern beschenkt durch ein erfülltes Leben. Im Johannes 10, Vers 10 heißt es, oder Vers 9, sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Heutzutage versucht man, Menschen an Verträge zu binden, dass sie reinkommen und nicht mehr rauskommen. Vielleicht hast du ein Haus vor 10 Jahren oder eine Wohnung vor 10 Jahren gekauft und musst immer noch 8% Zinsen zahlen, weil du halt eben so einen langen Deal gemacht hast. Das ist super, 8%. Kann nicht besser werden. Heute sind sie annähernd null. Aber die Bank lässt dich nicht raus, die lässt dich zappeln. Oder du bist in einem Arbeitsverhältnis drin, wo du nicht so irgendwie nicht rauskommst. Okay, Ehe könnte man jetzt noch anführen, aber das wäre jetzt ein bisschen unchristlich, das jetzt irgendwie da anzuwenden. Aber man kommt ja auch nicht raus, muss man ja auch mal sagen. Genau. Bei Jesus kommst du rein und raus. Wir hatten uns neulich über diesen Vers unterhalten. Ist doch eigentlich komisch, da steht, die Schafe gehen rein und raus. Ja, Moment mal. Die sollen doch reinkommen und nicht mehr rausgehen. Aber das soll einfach zum Ausdruck bringen. Wir können reingehen zu Jesus. Wir sind bei ihm geschützt, egal was passiert. Egal was um uns herum tobt. Das neue Leben. Wir sind geschützt. Er ist da. Er füllt uns aus. Er hilft uns durchzublicken, aber gleichzeitig werden wir nicht gebunden, sondern wir sind frei. Zur Freiheit hat uns Christus berufen. Das heißt, ich kann auch rausgehen, nicht tun und lassen, was ich will, so drauf losleben, sondern das heißt, ich darf rausgehen, ich darf erleben, dass ich ein Segen bin für andere, ich bin nicht gebunden. Er hat mich völlig in eine Freiheit reingebracht und das ist kein Krampf. Das Leben ist für viele Menschen, das Leben mit Jesus ist für viele Menschen ein Krampf. Religion, du musst Bibel lesen, du musst dies. Nein, ich muss nicht, ich darf. Ich bin zur Freiheit berufen. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Für den normalen Menschen bedeutet erfülltes Leben, ja, dass du viel hast, dass du viel Geld hast, dass du viel Abwechslung hast, dass du viel Anerkennung hast, dass du viele Geschenke hast, viel vom Leben hast. Und viele merken noch nicht mal oder vielleicht zu spät, dass das, was hier steht, dass der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Sie wollen immer mehr, sie suchen, was sie nicht finden. Und sie suchen von spät und früh bis früh und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ich zitiere heute lauter alte Lieder. In Galater 2, Vers 20 heißt es, und nicht mehr lebe ich für meine Befriedigung, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, wofür und wozu ich jetzt lebe in meiner gesamten Persönlichkeit, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das hat Auswirkungen. Er erfüllt mich. Ich richte mich aus, Punkt 1, und er erfüllt mich. Und das macht was mit mir. Das macht was mit deiner Lebensqualität. Die sitzt nämlich hier drin. Das machst du mit deinen Zielen. Die sind nicht mehr nur diesseitig ausgerichtet, sondern du fragst Gott, was ist das Beste für mein Leben? Ich will deinen Willen tun, weil dein Wille ist gut für mich. Das machst du mit deinen Werten und mit deiner Moral. Weil du nicht mehr in deiner kleinen, egoistischen Welt lebst, sondern du willst das tun, was Gott will. Du willst ihm gefallen, weil du merkst, das ist gut. Der Dieb versucht kaputt zu machen, der Teufel versucht mich runterzuziehen, der versucht mich in Sünde reinzuführen, der versucht mir ein falsches Weltbild vielleicht in meine kleine christliche Welt hineinzulegen. Aber er kommt, um mir dieses Leben zu geben, um mich zu beschenken und nicht mich zu bestehlen. Und das wirkt sich aus auf mein Umfeld, das wirkt sich aus auf meinen Beruf. Du musst noch gar nicht groß evangelisieren. Ich habe das schon öfters gesagt, deine Arbeitskollegen wissen das sowieso, dass du Jesus kennst, wenn du mit ihm so unterwegs bist. Und dein Leben hat Auswirkungen. Deswegen ist das so toll, wenn ihr hier über 300 Leute morgen wieder im Alltag seid. Die meisten haben ja noch keinen Urlaub. Aber da in eurem Beruf, in eurem Umfeld, in der Region, ihr seid ein Segen. Ihr seid Menschen, die das leuchten, weil ihr erfüllt seid mit seiner Gegenwart. Und das ist auch eigentlich schon der dritte und letzte Punkt. Beschenkt durch ein neues Leben, beschenkt durch ein erfülltes Leben und beschenkt durch ein überfließendes Leben. Jesus sagt im Johannes 7, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Also dieses neue Leben, dieses erfüllte Leben. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also da steht nichts von, du musst das jetzt irgendwie bewirken, sondern das fließt automatisch über. Das ist so das, was vor zwei Wochen, dass die Predigt war vom David. Ja, das fließt über. Das könnte man schön an einem Wasserglas zeigen. Das fließt über. Und ich muss da nichts produzieren. Und das ist wunderbar. Ich darf einfach in seiner Gegenwart drin sein und das erleben. Und es gibt nichts Schöneres zu erleben. Und sicherlich erlebst du das auch. Du hast Menschen um dich herum, die dein Leben entzünden. Die deinem Leben gut tun. Es fängt bei meiner eigenen Frau an. Das geht weiter über Leute um mich herum, meine ältesten Mitarbeiter, Mitglieder. Gerade im letzten Jahr haben wir das so stark erlebt. Bei allem, was an Schweres da war, einfach auch erleben, das sind Menschen, die sind so ein Segen, da läuft was über. Und es erreicht mich. Es erreicht mich auch viel Gülle, klar. Aber diese Sache, diese positiven Sachen, und da merke ich, da wirkt Gott. Da sind wir einander ein Segen, dafür ist ja auch Gemeinde da. Ich bin beschenkt und es geht einfach weiter. Und mein größter Wunsch ist natürlich, dass ich das auch sein kann für andere, dass mein Leben überfließt. Und das ist auch der Sinn vom Leben. Schaut mal, in Epheser 2 heißt es, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Das passiert. Wir hatten vor einigen Wochen ich weiß nicht, wer von euch da gewesen ist, einen ehemaligen Kämpfer von Yasser Arafat bei uns in der Gemeinde, also ein Scharfschütze von der Fatah. Und dem ist Jesus begegnet. Und es war so stark, das zu sehen. Erstens mal habe ich gemerkt, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, jetzt kommt ein Vortrag und das sind die Guten, das sind die Bösen, so geht das ja oft. Aber was mich so beeindruckt hat, Sarah und ich, wir haben es darüber unterhalten, irgendwie strahlt dieser Tass, der strahlt so eine Liebe aus. Und er hatte so viel Hass in sich drin gehabt und Jesus ist ihm begegnet. Er hat vor allen Dingen Hass auf Juden gehabt. Und dann begegnet ihm Jesus, er macht sein Leben neu und er ist so voller Liebe. Er ist voller Liebe für die Muslime, er ist voller Liebe für die Menschen, für die Palästinenser, aber er ist auch voller Liebe für die Juden. Und das hat das zum Ausdruck gebracht. Gott hat ihn benutzt, ein Ministry aufzubauen, wo Kinder von Palästinensern und Kinder von Israelis zusammen unterwegs sind. Also es ist richtig, richtig stark. Das macht Gott in unserem Leben. Er gibt uns ein neues Leben, er erfüllt unser Leben und es fließt über und ich brauche mich einfach nur dem auszusetzen. Das ist eines Schlimmste, was wir machen können, wir verweigern uns. Ich verweigere mich. Und das ist oft das Problem, was wir haben. Und so kannst du echt glauben, dein Leben hat Auswirkungen und das soll dich in Dank führen. Nimm dir Zeit, vielleicht auch die kommende Woche, einfach mal jeden Tag auch ihm zu danken dafür, dass er dir dieses neue Leben gegeben hat. Und auch wenn der Kanal vielleicht im Moment verstopft ist, aber dein Leben darf ein Segen sein und du bist ein Segen für andere. Du musst es nicht krampfhaft machen, unter Beweis zu stellen, sondern lebe es einfach. Du bist sein Gebilde. Du bist in Christus. Jesus geschaffen zu guten Werken. Das ist seine Absicht. Und das muss nichts Spektakuläres sein, sondern da, wo du bist, sag ihm Danke dafür. Der Teufel ist der, das haben wir vorhin gelesen, er ist der Dieb, der versucht zu zerstören. Und er versucht dir vielleicht klarzumachen, ach, das hat doch gar keine Auswirkung. Guck dir mal die anderen an, was die machen. Das ist großartig. Das geht mir auch oft. Ich vergleiche mich ständig mit anderen Leuten. Nein, so wie du bist, das ist gut. Und da ist es wichtig, dass du das lebst, wo Gott dich reingestellt hat. Dass du ein Segen sein darfst für andere. Du bist ein Geschenk für die Welt. Pack's aus und lebe es, könnte man sagen. Ja? Gut, ich schließe nochmal mit dem Vers hier, den wir anfangs uns angeschaut hatten. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus ist Gott. Und weil er Gott ist, könnten wir eigentlich nie vor ihm bestehen. Und wenn du die Gebote im Alten Testament liest, das macht es eigentlich brutal schwer. Und als Jesus kommt und die Bergpredigt hält, da sagt er ja noch, ihr habt gelesen, dass zu den Alten das und das gesagt wird, aber ich sage euch und macht es nochmal strenger. Um einfach zu zeigen, es gibt keinen Weg, wir können es nicht schaffen. Und das zeigt, Gott ist so mächtig, Gott ist so heilig. Die Juden haben 613 Gebote, die orthodoxen Juden, die sie versuchen jeden Tag zu erfüllen. Und was da rauskommt, müsste man sagen, boah, die sind bestimmt heilig. Aber sie sind nicht unbedingt die beliebtesten, auch unter den Juden. Weil sie streng gläubig sind, weil sie den Leuten es teilweise sehr, sehr schwer machen. Und das passiert auch häufig, wenn wir versuchen, das mit eigener Kraft zu schaffen. Wir verkrampfen uns. Aber wir müssten eigentlich in diesem Ganzen drin sein, sehen. Hier heißt es, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und es gibt drei Wege, die Gnade nicht zu kennen. Es gibt drei Wege, die Gnade nicht zu kennen. Das eine ist, du lebst einfach weiter dein Ding und feierst Weihnachten und gehst einfach weiter deinen Weg. Du sagst, das war mal eine schöne Predigt oder jetzt haben wir wieder Weihnachten und so weiter. Also es macht nichts mit dir. Das andere ist, du missachtest die Gnade, indem du das als Freibrief nutzt. Das ist ja Gnade, oder? Damit hat die evangelische Kirche seit Hunderten von Jahren, hadert sie damit. Eine missverstandene Gnade. Leb, wie du willst, ist das sowieso alles Gnade. Und du merkst nicht, wie der Dieb dir das wahre Leben raubt. Oder das Dritte, du missverstehst die Gnade, indem du Christus beweisen willst, dass du die Erlösung verdient hast. Das ist eher meine Kategorie. Immer wieder, weißt du, das ist auch nicht die Gnade verstanden. Gnade bedeutet, da ist dieser große Gott und ich erkenne, wie Paulus, ich kann vor diesem großen Gott nicht bestehen. Und einfach zu erleben, da kommt Jesus und er beschenkt mich mit neuem Leben. Er möchte mich erfüllen mit seinem Geist, mit seinem Leben. Und er möchte, dass das einfach überläuft. Und ich stelle mich dem aus. Und das macht mich so, so dankbar. Weil ich weiß, ich kann es nicht selbst. Und weil ich weiß, ich versage immer wieder. Aber das bringt mich immer wieder in die Gegenwart Gottes hinein. Und darum lass uns in der Gnade leben. Und ich schließe mit dem Psalm und ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen, dass ich den noch mal lese am Schluss. Psalm 5. Und ich möchte dich jetzt einladen, das zu deinem Gebet zu machen. Und ich spreche hier zu dir, der du Jesus kennst. Du schaust jetzt auch wieder auf das Jahr zurück. Es gibt einige Erfolge, es gibt aber auch Misserfolge. Wir haben vorhin nochmal von diesen sogenannten guten Vorsätzen gehört und du sagst dir vielleicht, es hätte besser sein können. Aber ich möchte dich einladen, dieses Leben, was Jesus dir geschenkt hat, dass nicht der Dieb kommt und nimmt das weg, was da ist. Sondern dass du wieder neu die Gnade in Anspruch nimmst. Und ich möchte auch dich einladen, der du vielleicht noch nie diesen Jesus erlebt hast. Du lebst nur für dich. Jesus ist gekommen, ich darf dir das sagen, damit er aus diesem armen Leben ein echtes, reiches Leben macht. Er möchte ein neues Leben geben, er möchte dein Leben erfüllen, er möchte eine neue Identität geben und er will, dass dein Leben überfließt. Lass uns dieses Gebet zum Ausdruck bringen. Ich aber darf zu deinem Haus kommen, weil du mir deine reiche Gnade jetzt schenkst. Und ich darf mich niederwerfen vor deinem Heiligtum und dich in Ehrfurcht anbeten. Herr, erweise mir deine Treue und leite mich auf dem richtigen Weg. In Jesu Namen. Amen.